Freifahrt.
Aber ich würde jetzt Brief und Siegel drauf gehen, wenn wir jetzt einfach in irgendeinen Vorort von Berlin gehen, nach ich weiß nicht wohin, dass es unfassbar unwirtschaftlich wäre, weil natürlich die Innovationsbereitschaft in den Außenbezirken in der Regel meistens etwas langsamer ist als in den hippen Stadtzentren. Und wenn ich dann keinen Impact erziele, dann frage ich mich als Unternehmer auch, vielleicht habe ich was für die Daseinsvorsorge getan, das ist okay, aber ich möchte ja auch, dass es genutzt wird.
Willkommen zu einer neuen Folge von Freifahrt, dem Interview-Podcast für eine neue und zukunftsfähige Mobilitätskultur. Mein Name ist Sebastian Hofer und hier frage ich mich und meine GesprächspartnerInnen sinnbildlich jede Woche wieder, weshalb es in Holland und Dänemark eigentlich selbstverständlich ist, mit einem Lastenfahrrad unterwegs zu sein und wir hierzulande immer noch kostenlosen Parkraum als Grundrecht verstehen. Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Ist für ein profitables Ridepooling-Angebot ein kommunaler, öffentlicher Partner vielleicht doch unerlässlich? Wie und wo schafft solch ein Angebot den größtmöglichen Impact für die Mobilitätswende und die gesamtstädtische Klimaneutralität? Und welche Art der Integration in eine Mobilitätsstrategie ist dafür eigentlich notwendig? Um diese Fragen zu beantworten, spreche ich heute auf Einladung von Clever Shuttle mit Bruno Ginnut, dem Mitgründer und CEO, und Martin Giel, dem Prokuristen der Stadtwerke Düsseldorf. Denn unter Bündelung ihrer jeweiligen Stärken verfolgen beide Unternehmen im Rahmen eines Joint Ventures nun gemeinsam das Ziel des Modal Shifts hin zu mehr geteilter Mobilität auf Basis von regenerativer Energie. Natürlich will ich wissen, welches Interesse Martin Giel mit diesem gemeinsamen Joint Venture verfolgt und wieso die Stadtwerke nun mit Clever Shuttle On-Demand Ridepooling anbieten und nicht die Rheinbahn als Verkehrsunternehmen in Düsseldorf. Wir sprechen auch darüber, wie Bruno Ginnut die Debatte um eine reine Verortung solcher Angebote an den Stadtrand und auch die Novelle des Personenbeförderungsgesetzes bewertet. Denn Clever Shuttle fährt von Anfang an und noch immer auf Basis von Sondergenehmigungen. Aus den verschiedensten Gründen inzwischen leider nur noch in Kiel, Leipzig und eben Düsseldorf. Doch bevor es losgeht, möchte ich euch einen weiteren Podcast sozusagen aus dem Hause Freifahrt empfehlen. Und zwar den Podcast Talking Transport Transformation, den ich seit einigen Wochen für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und ihre Transformative Urban Mobility Initiative produziere. Bei TTT nimmt Tumi euch mit auf eine Reise um die Welt, um mehr über nachhaltige Mobilitätslösungen in Städten zu erfahren. Dort sprechen Lena Stiller und Sophie Madeleine Sünder alle zwei Wochen mit inspirierenden Experten und Pionieren, die sich mit resilienten städtischen Verkehrssystemen, Elektromobilität, geschlechtergerechter Verkehrsplanung und vielen anderen wichtigen und spannenden Themen befassen. Und da der Gastgeber eben Tumi ist, werden euch die Gäste von Nairobi über Bogota bis nach Delhi bringen. Im Gegenzug zu Freifahrt zeichnet sich TTT durch einen deutlich stärkeren politischen, regulativen und internationalen Blick auf die Mobilitätswende aus und daher empfehle ich euch allen unbedingt mal reinzuhören. Der Link dazu steht wie immer in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch genauso viel Spaß bei diesem Dreiergespräch mit Martin Giel und Bruno Ginnut, wie ich bei der Aufnahme hatte. Denn zusammen mit den beiden habe ich mal wieder gemerkt, wie sehr ich solche Dreiergespräche mag. Einfach, weil eine dritte Perspektive, wie in diesem Fall die der Stadtwerke Düsseldorf als Energieversorger, super bereichernd ist und zu dritt auch häufig eine ganz andere Gesprächsdynamik aufkommt. In diesem Sinne, einsteigen bitte und los geht's.
Ihr wart zu Besuch.
Wir sind eigentlich regelmäßig in Berlin unterwegs. Einfach, weil das für uns immer sehr inspirierend ist und wir da halt auch sehr viele Kontakte hin haben. Und bei einem Kontakt nehmen wir uns immer so Schwerpunktthemen vor, ging es halt um das Thema Mobilität. Und da haben wir eigentlich auch Clever Shuttle, erst einen Kollegen vom Bruno, den Jan Hofmann, kennengelernt. Und und seitdem haben wir eigentlich dann, wenn uns was begeistert oder anspricht, dann bleiben wir eigentlich in Kontakt so in losen Abständen und so. Und dann war es irgendwann 2018 mal ein Termin, wo wir uns dann trafen. Und da wurde es dann einfach auch konkreter schon, weil wir uns natürlich, sag mal, im Bereich der neuen Geschäftsmodelle sehr, sehr stark um das Thema Mobilität kümmern. Und brauchten einfach da, also wir verstehen uns sehr, sehr kundenzentriert im Ansatz und brauchten deshalb, sagen wir mal, verschiedenste oder prüften verschiedenste Mobilitätsmittel, die so auf der ersten und letzten Meile, so zwischen ÖPNV und erster und letzter Meile quasi passieren und dabei andocken können. weil wir in Düsseldorf anders als in vielen anderen Städten halt nicht den ÖPNV bei uns im Stadtwerk haben, sondern das sind zwei getrennte Unternehmen. Der ÖPNV durch die Rheinbahn quasi als 100% Stadttochter erbracht und wir halt als 25,1% Beteiligung der Stadt eben als Stadtwerk eigentlich im Thema Mobilität zunächst ja erstmal nicht stattfinden. Aber durch die Elektromobilität getrieben und auch durch das Thema, sag mal, urbaner Infrastrukturdienstleister zu sein und deshalb verstehen zu müssen, wie sich Ladeinfrastruktur ausbauen lässt, wie so Ladebedarfe entstehen in so einer Stadt und das halt auch nachhaltig und möglichst optimal halt hinzustellen, das brachte uns dann zusammen.
Das ist ganz interessant, weil ich mir die Frage tatsächlich auch gestellt habe, wie eigentlich ausgerechnet die Stadtwerke, wieso die eben jetzt die Rolle übernehmen, das Thema Mobilität anzugehen. Das ist ja tatsächlich in Deutschland weit sehr unterschiedlich. Das manchmal eben auch, ich habe bei der Hochbahn gearbeitet, da ist ja die Hochbahn auch ein einfach städtisches Unternehmen, welches den das Verkehrsunternehmen diese Dienstleistung erbringt. Die Stadtwerke Augsburg, finde ich, ist ein ganz schöner Vergleich. Die sind ja, was Mobilität angeht, sehr, sehr fortschrittlich, machen aber die Mobilität auch selber in-house. Vielleicht mal die erste Frage an dich, Martin, wäre, wieso eigentlich diese Dienstleistungen nicht im Rahmen von einem White-Label-Ansatz gemacht worden sind, also jetzt diese Kooperation mit Clever Shuttle, wieso das nicht in einem White-Label-Produkt gemacht worden ist, wie irgendwie Bergkönig, Swaxi, Isartiger, wie sie nicht alle heißen, sondern es ist explizit, heißt ja weiterhin Clever Shuttle. Mhm.
Ja, also wenn das nur um das Label geht, das würde ich sogar noch im Nachgang vielleicht beantworten. Für uns ist immer wichtig, dass wenn wir von Ansätzen überzeugt sind, dass wir auch unternehmerisch mit einsteigen in so einen Ansatz. Einfach um die Innensicht zu bekommen, um mit dem Partner nicht nur Chancen, sondern auch Risiken zu teilen und sehr, sehr nachhaltig eigentlich in so ein Geschäft zu wollen. Uns geht es in keinster Weise darum, ich sag mal, so Kurzzeitgeschäft zu machen oder es einfach nur mal auszuprobieren oder so, sondern wenn wir uns entscheiden, dass das ein Produkt ist, was wir, sagen wir mal so, als Stadtwerke mit anbieten wollen, dann tun wir das halt auch mit allen unternehmerischen Konsequenzen, also investieren in das Unternehmen, beteiligen uns dann eben im Zuge dieser Investition und das haben wir hier halt schön verheiraten können mit einem Ansatz, wo auch Clever Shuttle Interesse hat, lokale Partner letztendlich mit aufzunehmen und das passte deshalb halt auch sehr, sehr gut zusammen.
Wie siehst du das, Bodo, dass ihr hier weiterhin mit eurer Marke auftaucht? War das für euch eine wichtige Voraussetzung, dass ihr da nicht als White-Label-Anbieter das Ganze betreibt?
Es war keine Voraussetzung, bietet aber gewisse Vorteile, insbesondere wenn wir jetzt an das Thema Customer Acquisition denken, dass dann bestimmte Kampagnen, wenn man sie werbeseitig ausspielen möchte, einfach davon profitieren, wenn man auch noch andere Standorte hat und Erfahrungswerte mit den Visuals, mit den Kreationen gesammelt hat. Darüber hinaus muss man sagen, treten wir hier nicht nur als Clever Shuttle auf, sondern irgendwie ist es sehr sichtbar auf den Fahrzeugen, auch angetrieben durch Stadtwerke Düsseldorf. Die App ist insofern auch jetzt nicht White Label konfiguriert, aber insofern auch konfiguriert, dass wenn man sie in Düsseldorf öffnet, das Logo der Stadtwerke sofort erscheinen und permanent oben links auch immer angetrieben durch Stadtwerke Düsseldorf steht. Also angetrieben auch mit dem E-Mobilitätsverständnis dahinter. Und da muss man auch ein bisschen genauer hingucken. Es liegt daran, dass das Grün von Clever Shuttle und das Grün der Stadtwerke sehr nah beieinander sind. Aber wenn man auf unsere Fahrzeuge achtet, sieht man, dass sozusagen unser Branding von unserem Grünton in den Grünton der Stadtwerke geht. Aber das ist natürlich bei der Farbkombination nicht ganz so augenscheinlich.
Das ist natürlich muss man schon sehr genau hingucken. Ja. Bevor wir jetzt direkt wieder einsteigen in das Gespräch, sozusagen erstmal nochmal danke für die Einladung. Also es war ja eigentlich 6 Monate her, dass wir ursprünglich hier hätten zusammensitzen sollen und wegen der Corona-Pandemie ist das ja nicht möglich gewesen. Deswegen danke an der Stelle nochmal für die Einladung und ich finde es spannend, das Thema insofern ursprünglich war ich tatsächlich ein bisschen zurückhaltend, weil ich mich ja noch mehr um das Thema Mikromobilität beschäftigt habe in meinem Podcast. Mittlerweile passt es eigentlich hervorragend, dass wir sitzen. Insofern ist es fast gut, dass diese 6 Monate ins Land gegangen sind, weil ich in der Vorbereitung mir gedacht habe, ich hatte so ein Gespür von der Joint Venture zwischen den Stadtwerken Düsseldorf und Clever Shuttle, haben auf mich so den Eindruck, dass das fast so ein Indiz oder ein Beweis sein könnte, dass das Thema Ridepooling als privatwirtschaftlich betriebener Mobilitätsdienst ohne einen kommunalen Partner, ohne ein kommunales Unternehmen, entweder nicht so richtig möglich ist oder wir eigentlich jetzt merken nach einigen Jahren On-Demand-Services, dass man sozusagen ÖPNV eigentlich im Prinzip jetzt auf die Art und Weise quasi in einer neuen Art und Weise zusammengeführt wird. Seht ihr das auch so? Könnt ihr was mit dieser Beobachtung anfangen?
Wir haben jetzt tatsächlich über 4 Jahre operative Erfahrung, was On-Demand-Ride-Pooling in Deutschland angeht. Und ja, neben was du sagst, ist auf jeden Fall insofern was dran, dass wir dadurch, dass wir in Summe auch 9 Städte eröffnet haben und operativ betrieben haben und die gesamte Wertschöpfungskette übernommen haben, festgestellt haben, dass gerade auch im Rahmen der aktuellen Regulation, also ist in einem letzten Podcast mit Herrn Mönch, da gab es auch die große PBFG-Diskussion dazu, das ist alles nicht ganz einfach, ich würde jetzt auch gar nicht ins Detail gehen wollen, aber Fakt ist, aktuell ist Ride-Pooling noch sehr stark reguliert und man wird aufgrund dessen natürlich schon ein Stück weit in seinen Freiheiten, irgendwie vielleicht effiziente Betriebe umzusetzen, eingeschränkt im aktuellen Gesetzesrahmen. Und wir haben festgestellt, dass wenn wir aus unserem Startup aus Berlin heraus in neue Städte gehen, natürlich Schwierigkeiten haben, dann sowas dann auch ganz alleine wirtschaftlich darzustellen. Und dass uns natürlich auch in einzelnen Bereichen dann auch irgendwie Know-how, Kompetenzen und auch die tiefe Verwurzelung in den Stadt, in die jeweilige Stadt dann oft fehlt. Und hier in Düsseldorf haben wir mit den Stadtwerken ein sehr traditionsreiches Unternehmen, ja, mit dem wir zusammenspielen in Form eines Joint Ventures, das natürlich die Stadt Düsseldorf aus dem FF kennt und uns natürlich sehr stark unterstützen kann hier vor Ort. Und wir haben uns zusammengesetzt. Der Prozess hat, glaube ich, ein gutes Jahr gedauert. Wir haben gezeigt, was wir alles an den Tisch bringen, wenn wir zusammenarbeiten. Und somit ist das eigentlich Ausdruck unserer neuen Vorgehensweise, dass wir dann mit den tief verwurzelten Unternehmen wie den Stadtwerken, aber eventuell auch und oder ÖPNV-Unternehmen zusammenarbeiten möchten, um gemeinsame Sache zu machen. Und somit ist da ein bisschen Stück weit was dran von dem, was du eben gesagt hast.
Ja, vielleicht ergänzend noch, dass wir in dem Joint Venture natürlich tatsächlich wirklich hervorragend unsere Stärken kombinieren können. Ne? Wir, so wie Bruno es gerade schon sagte, so ein lokaler Platz hier sind, so ein Stück weit, was die Infrastruktur angeht, uns sehr, sehr gut verdrahtet haben, sehr, sehr gut auskennen in der Stadt, aber eben natürlich auch eine gute Kenntnis über den Düsseldorfer haben, über den Düsseldorfer Kunden haben. Und da muss man ehrlicherweise, wenn man so eine Frage stellt, natürlich berücksichtigen, wo wir in dem Hochlauf von Mikromobilität, von alternativer Mobilität, von Klimaschutz und so weiter, wo wir da eigentlich auch stehen in der Genese, sagen wir mal so. Ne? Denn das ist eine Entwicklung, die in den nächsten Jahren, nicht nur in Düsseldorf, auch andernorts, nicht nur zuletzt durch Fridays for Future und so weiter, glaube ich, hat es da immer mehr Mindset-Veränderungen gegeben. Dieser Trend wird anhalten. Und was wir halt feststellen ist, nicht nur diese Ineffizienz auf dem klassischen Pkw, der halt faktisch ja zum Parken gekauft wird, wenn man sich mal nur mal statistisch, ne, diese 23 Stunden, die ein Pkw steht und diese eine, die ja am Tag bewegt wird, aber trotzdem natürlich Vollkosten von 450 Euro, die im Übrigen, wenn Sie mal so in Ihrem Bekanntenkreis rumfragen, so gut wie keiner kennt. Also keiner kann Ihnen so richtig sagen, was ein Auto kostet. Die ersten summieren so ein bisschen Tankquittungen und so, andere kommen dann so langsam mit Abschreibung um die Ecke, die anderen legen sogar noch Geld zurück, Versicherung wird noch durch 12 geteilt und so. Und wenn man es mal alles aufsummiert und dann über alle Fahrzeuge mal verteilt, dann sind wir bei 450 Euro, die Sie ausgeben, um eine Stunde am Tag Auto zu fahren. Die können Sie ehrlicherweise flexibel fahren, wann Sie wollen. So, und da ist immer die Frage, also mich, ich bin ein Kind des Ruhrgebiets, hat das niemand gefragt. Ich habe halt mit 18 Führerschein gemacht und dann fährt man und dann ist man in diesem System drin. Und ich glaube, man muss, wenn man die Frage so nimmt, diese Entwicklung antizipieren, aber jetzt auch ehrlicherweise auch sehen. Wir sehen, der Markt für solche Mikromobilitätsmittel, für letzte erste Meile Mobilität, für das bessere Ausnutzen des Gefäß-Pkw, sagen wir mal so, das Pooling, dieser Pooling-Gedanke oder so, das fasst so langsam Fuß. Also von daher erwarten wir da auch in den nächsten Jahren, dass das ein Element in der intermodalen Kette für den urbanen Raum in jedem Fall wird.
Man könnte durchaus auch davon ausgehen oder bekräftigen, dass es besser vielleicht sogar ist, dass im Sinne von Schuster bleibt bei deinen Leisten, diejenigen das tun, was sie gut können. Du hast ja schon gesagt, Bruno, dass ihr seit Jahren in verschiedenen Städten Erfahrung gesammelt habt, wie eben so ein Betrieb von so einem On-Demand-Service funktionieren kann. In anderen Städten ist es so, dass die Städte oder die Verkehrsunternehmen versuchen, das selber zu machen, das explizit zu machen, um unter dem Paradigma, wenn man selber macht, dann hat man sozusagen das Wissen darüber, das selber zu machen. Ich persönlich bin selber auch ein Vertreter und Verfechter davon, dass man lieber die Köpfe zusammenstecken sollte und sagen können, jemand, der Software kann, macht Software, jemand, der Betrieb kann oder Energielieferant ist und Infrastruktur hat und den Draht zur Stadt hat, hat dieses Asset mit dabei. Insofern finde ich das eigentlich begrüßenswert an der Stelle. Die Frage mal zu dir in deine Richtung, Bruno, wäre so ein bisschen, es ist ja doch, du hast jetzt gesagt, dass ihr mehr und mehr in Richtung dieser Partnerschaft mit Stadtwerken, mit Städten oder mit dem ÖPNV arbeiten wollt. Ist das so eine Erkenntnis aus der Vergangenheit, die eher aus dem
aus einer Vision heraus entsteht oder aus einer Notwendigkeit hinsichtlich der Profitabilität von eben solchen Angeboten?
Aus der Vision heraus hatten wir die Vision elektrische On-Demand-Shuttle, die auf gepoolter Art und Weise von A nach B fahren, auf die Straße zu bringen, unabhängig davon, ob wir das jetzt alleine machen oder in Partnerschaft mit einem städtischen Unternehmen. Deswegen, also ich will jetzt nicht sagen, dass das direkt ursprünglich aus der Vision heraus entstanden ist, aber wir haben etwas ganz Neues damals als Erste auf den deutschen Markt gebracht und hatten bis dato ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man das so richtig macht und haben unheimlich viel gelernt und haben uns halt auch, aber auch das eine oder andere blaue Auge oder die eine oder andere blutige Nase abgeholt. Und was du eben eingehend gesagt hattest, ich sehe keinen Grund darin, warum städtische Unternehmen, die sagen, sie möchten auch diese Art von Mobilität betreiben, verstehen, mitmachen oder auch Kontrolle drüber haben, ich wüsste nicht, warum jeder sich das gleiche blaue Auge abholen sollte. Demzufolge setzen wir da ganz klar auf Kooperation und ich sehe das absolut so wie du, dass man da die Köpfe zusammenstecken sollte, gucken, ob man die gleichen Interessen hat und dann partnern sollte. Es ist nicht nur aus einer wirtschaftlichen Überlegung heraus entstanden, sondern es ist tatsächlich auch ein gewisser Demut, der daraus spricht, weil ich bin, bevor ich hier zu den Stadtwerken eingeladen wurde, nur einmal vorher mit meinen Eltern vor 20 Jahren mal in Düsseldorf gewesen. Ich kannte diese Stadt gar nicht. Mittlerweile hat sich das geändert. Mittlerweile weiß ich diese Stadt auch sehr zu schätzen, aber bis dato wusste ich das nicht. Und wir kommen nicht in eine Stadt, die wir nicht kennen und starten einen On-Demand-Service und drücken da irgendwie erstmal super viel Kapital in den Markt und gehen davon aus, dass es schon läuft. Da macht es einfach sehr, sehr viel mehr Sinn, die Unternehmen, wie das Unternehmen von Martin hier, dass die halt diese Stadt aus dem FF kennen. Und genauso bringt jeder seine Kompetenzen ein und das macht einfach grundlegend viel Sinn und das haben wir im Laufe der letzten Jahre einfach verstanden.
Gibt es so blutige Nasen, gibt es so blaue Augen, von denen du sprichst, die dir einfallen, wenn du an die letzten Jahre denkst, die ihr gemacht habt und mit denen ihr jetzt so eine Dienstleistung einfach ja optimierter, besser auf die Straße bringen könnt?
Ja, da kann ich zahlreiche Beispiele nennen. Ich würde jetzt vielleicht mal zwei herausstellen. Zum einen ist es das Thema Flächen und Leistung, also Stromleistung. Wir haben uns als bislang einziger Player im deutschen Markt auf die Fahne geschrieben, von Tag 1 an das immer nur rein elektrisch zu machen. Und das haben wir damals gemacht, weil wir E-Mobilität cool fanden. Aber wir haben uns natürlich jetzt erstmal damals nicht so viel Gedanken gemacht, was für Herausforderungen das tatsächlich mit sich bringt. Und haben dann feststellen müssen, dass wenn wir Ladeinfrastruktur errichten wollen, wir plötzlich Parkplätze brauchen, die entsprechend Leistung vorrätig haben. Und wenn man zu einem x-beliebigen Parkhaus, egal in welcher Stadt geht, und sagt, ich hätte gerne mal 700 Kilowatt Leistung, dann wird man in der Regel ausgelacht. Das ist zu viel, das ist nicht vorrätig. Und das ist jetzt hier ein Beispiel, die Stadtwerke mit den Stadtwerken gemeinsam, aber die Stadtwerke haben für uns, ich nenne es irgendeine Stromtankstelle errichtet, die wir so aus unseren anderen Städten nicht kennen. Und das hilft uns unheimlich, einfach einen effizienten Betrieb zu gewährleisten. Und ein anderes Beispiel wäre ganz klar, blutige Nase. Wenn wir als unbeschriebenes Blatt und damals, als wir die ersten Behördengänge hatten, 2015, 16, da gab es Ridepooling überhaupt nicht in Deutschland. Ne? Und wenn wir dann zu einer Behörde gegangen sind und gesagt haben, hi, wir sind die Jungs aus Berlin und wir würden gerne hier CO2-neutrales Ridepooling, also Sharing-Basis, auf die Straße bringen, dann ist es nicht selten passiert, dass wir sehr, sehr kritisch beäugt wurden und beziehungsweise manchmal sogar wirklich des Hauses verwiesen wurde. Das ist auch vorgekommen. Und das ist natürlich ein Vorteil, wenn man dann mit einem Unternehmen partnert, weil dieses Unternehmen dann natürlich auch weiß, wer die richtigen Ansprechpartner sind, auch weiß, bestimmte Informationen dann irgendwie richtig zu platzieren und da dann einfach ja, mehr Glaubwürdigkeit aufgrund eines städtischen Ansatzes dann auch irgendwie zu erfahren.
Ich kann mir vorstellen, dass ihr ja als vertrauensgebender Partner diesem Joint Venture in der Stadt und mit der Nähe zu den Kundinnen in der Lage seid, über dieses Wissen und über diesen Vertrauensvorschuss auch vielleicht gemeinsame neue Produkte zu entwerfen oder Stichwort vielleicht Bundles, Bundle-Angebote, wo Energie mit Mobilität in Verbindung gestellt wird oder vielleicht durch die Nähe zu den Menschen, die das Angebot tatsächlich nutzen, einen zusätzlichen Mehrwert reinbringt. Ist das etwas, in welche Richtung ihr aktuell sprecht oder schon entwickelt?
Also wir in jedem Fall. Also was wir erkennen ist eben, dass wir, also Digitalisierung bedeutet für uns an vielen, vielen Stellen die Möglichkeit, solche Bündel aufzubauen. Und wenn man jetzt ganz ehrlich ist und in Düsseldorf in etwa 85% des Verkehrs passiert immer noch mit eigenem Pkw, wenn man das wirklich ersetzen will durch ein effizienteres, dekarbonisiertes System, dann werden wir da eine ganze Reihe von Ansätzen brauchen und dann werden wir all unsere Kräfte da auch letztendlich bündeln müssen. Wir müssen, sagen wir mal so, weil das ja auch ein Stück weit stärker als vielleicht in der Energiefrage noch ist, das Thema im Verkehr verhaltensorientiert. Also da arbeiten wir auch viel mit Soziologen dran, zu verstehen, warum der Mensch sich eigentlich in dieses ineffiziente System begibt und so weiter.
Und gibt es schon Erkenntnisse?
Daher, ja, da gibt es eine Reihe von Erkenntnissen. Das wird jetzt, glaube ich, nur die Stunde hier sprengen oder so, weil das ein Thema ist, was wir wirklich gelernt und verinnerlicht haben, wo wir aber auch permanent schlauer werden. Und deshalb müssen wir eben an der Stelle Angebote anbieten, die der Mensch und der Kunde sehr, sehr gut versteht, die aber sein Bedürfnis auch sehr, sehr gut treffen. Und da braucht man flexible Angebote und da ist eben Clever Shuttle ein ganz, ganz wesentliches Element aus unserer Sicht.
Wenn ich jetzt da mal wieder weiter reingehen darf, wäre ja für mich zumindest schon mal interessant, wenn ich jetzt Kunde bin bei euch, bei den Stadtwerken und jetzt meinen Strom beispielsweise beziehe, dass es ja naheliegend wäre auch zu sagen, hey, du bekommst beispielsweise Clever Shuttle für einen gewissen Zeitraum vergünstigt oder...
Ja, also wir haben es beispielsweise im letzten Jahr mit unserem Elektroroller gemacht, mit dem Eddy, ist ja auch ein Produkt, was wir hier im Düsseldorfer Markt betreiben und dort gab es tatsächlich einen gekoppelten speziellen Stromtarif, wo dann halt auch entsprechende Eddy-Freiminuten mit drin waren. Das sind aber so erste, sag mal, Arbeiten, die wir gemeinsam mit dem Kunden da machen. Ob das so ein Thema ist, was er versteht, wo er Lust zu hat und was auch Sinn macht. Was ich gerade dadurch sagen wollte mit dem Thema Digitalisierung ist eben, dass wir tatsächlich am Ende Komplexität für den Kunden rausnehmen, obwohl er halt immer mehr Zugriff auf verschiedenste Varianten an Mobilität, an Energieversorgung und so weiter bekommt. Und vielleicht da nochmal eine Parallele zur Energie. Wir sehen, dass die Energiesysteme, die in den Häusern der Zukunft letztendlich Energie produzieren, umsetzen, wie auch immer, dass auch die komplexer werden und dass wir deshalb gut daran tun, unsere Rolle darin zu verstehen, diese Komplexität für den Kunden eigentlich wieder rauszunehmen aus dem System und ihm anhand von ganz, ganz einfachen Kennzahlen oder ganz einfachen Zusammenhängen letztendlich dieses Produkt auch zu erschließen.
Die nächste Frage wäre jetzt über die Energie und die Kombiangebote jetzt mit Eddy beispielsweise, wäre ja aus Sicht der gesamtstädtischen Mobilität auch da wieder die Frage spannend. Wenn ich Kunde bin von den Stadtwerken für Strom, wenn ich jetzt sozusagen Kunde bin oder war bei Clever Shuttle separat über die App dort meine Service buche, wenn ich aber gleichzeitig bei der Rheinbahn, also beim Verkehrsverbund mit der Rheinbahn unterwegs bin, wäre auch da eigentlich es schön, aus Nutzersicht auch dort wieder die Möglichkeit zu haben, aus der Bahn auszusteigen und beispielsweise einen Clever Shuttle zu nutzen und unter dem Wissen, dass ich vielleicht sogar Kunde bin bei den Stadtwerken, dass ich darüber auch wieder Vergünstigung bekomme oder vielleicht sogar umsonst ist. Ist das noch sehr weit in der Zukunft oder sind wir da eigentlich kurz davor, dass es solche Ideen oder solche Produkte gäbe?
Also die Ideen, die gibt es schon länger und tatsächlich, als wenn wir beim Düsseldorfer Beispiel bleiben, ist es so, dass wir tatsächlich auch schon in ganz konkreten Gesprächen auch mit der Rheinbahn stecken, also um jetzt auf das ÖPNV-Beispiel einzugehen. Und da ist jetzt nichts jetzt schon zu verkünden, aber das ist jetzt nicht fern in der Zukunft. Also wir sprechen über ganz konkrete Themen der Integration und da hat die Rheinbahn auch ein sehr ähnliches Verständnis wie wir hier. Und von daher bin ich da recht zuversichtlich, dass solche Integration, wie die eben von dir beschrieben, in naher Zukunft und da rede ich jetzt von den nächsten 6 Monaten oder 8 Monaten, tatsächlich dann auch nutzbar sind für Kunden.
Aber warum ist denn die Rheinbahn beispielsweise kein Teil von dem Joint Venture, wenn es um Mobilität geht?
Das ist, ich glaube, die Antwort darauf ist relativ simpel. Wir haben ein Unternehmen gegründet, sind in Städte gegangen, wir sind gewachsen, wir hatten unheimlich viel zu tun und wir haben Opportunitäten gesehen. Und es war damals vor 2 Jahren, dass Martin und seine Kollegin damals bei uns im Büro waren und wir haben Gespräche geführt, und ein Gespräch hat zum anderen geführt, wurden konkreter und diese Opportunität haben wir beide ergriffen. Demzufolge gab es einfach, es ist kein Misstrauensvotum gegen die Rheinbahn, sondern es hat sich einfach so ergeben, wie vieles im Business-Kontext. Es erfolgt nicht immer meistens irgendeinem Standardplan, sondern es ist tatsächlich so entstanden. Aber wenn wir sagen, wir wollen mit städtischen Unternehmen zusammenarbeiten, dann bedeutet das natürlich zum einen der Infrastrukturgeber, der Energieversorger, der in dem Fall Stadtwerke Düsseldorf, unser Joint Venture Partner, aber hier im Düsseldorfer Fall sind wir natürlich auch sehr picht darauf, auch Kooperationen mit der Rheinbahn zu machen, weil wir glauben, dass wir dann, wenn wir jetzt ein Trio wären in so einem Vorhaben, ja natürlich auch nochmal noch mehr Durchschlagskraft hätten. Und dafür muss es aber sich natürlich sowohl für die Kunden der Stadtwerke Düsseldorf, aber auch für die Kunden der Rheinbahn auf die eine oder andere Weise irgendwie attraktiv darstellen als Angebot. Muss was bei rumkommen. Und an diesen Benefits, um dann aber gleichzeitig Usability irgendwie überschaubar und gut zu halten, arbeiten wir gerade. Und ich glaube nicht, dass es allzu lange dauern wird, bis da tatsächlich was sichtbar sein wird.
Vielleicht kann ich dazu noch eine Ergänzung machen, weil ich glaube, da muss man mal einmal ganz kurz gucken, wie so ein Verkehrssystem im Raum Düsseldorf vielleicht in 20, 30 Jahren aussehen wird. Und natürlich, und das ist, glaube ich, absolut unbestritten, ist da der ÖPNV, das berühmte Rückgrat, also das Element, was so im Zentrum dieses Verkehrssystems stehen wird. Es gibt aber eine ganze Reihe von weiteren Elementen in diesem System, die anfangen von, sagen wir mal, Mobilitätsstationen, Park-and-Ride-Parkplätzen, also irgendwelchen physischen Elementen, um einzufallen, um überregionalen oder regionalen Verkehr zu lokalisieren letztendlich und in dieses System letztendlich mit nahtlos natürlich mit aufzunehmen. Es gibt aber da insbesondere eine ganze Reihe von Elementen, die so erste, letzte Meile Mobilität, wie ich das vorhin schon sagte. Und da ist unser Ansatz eher der, dass die sich zunächst erstmal in sich schlüssig beweisen müssen am Markt. Die müssen für sich schlüssig erstmal, sagen wir mal, in Richtung einer Usability kommen, die der Kunde akzeptiert, in Richtung eines Verständnisses kommen, dass der Kunde versteht und so weiter. Und dann, wenn die sich tragen, dann sind die Schnittstellen ja da. Sei es jetzt zu diesen physischen Hubs, die ich gerade mal genannt habe, oder auch dann eben zum ÖPNV. Ich glaube nur, oder meine Erfahrung zeigt, dass das andersrum nicht so zügig funktioniert, wenn das über den ÖPNV, weil die Zielsysteme andere sind. Und deshalb werbe ich dafür und auch in meinem Haus werbe ich dafür, dass wir, wenn wir solche Ansätze wie mit Clever Shuttle machen, dass die in sich zunächst erstmal vollkommen unternehmerisch funktionieren müssen. Die müssen sich am Markt bewahren und bewahrheiten. Und erst dann reden wir über solche Koppelprodukte, über Effekte, wie du sie gerade angesprochen hast, dass wir jetzt vielleicht mal das Thema Clever Shuttle mit Eddie zum Beispiel, ist ja vollkomm naheliegend, dass das zusammenpasst, weil es so wetterkomplementär ist. Ne? Also wobei wir sagen müssen, dass es in Düsseldorf relativ wenig regnet, muss man sagen. Also von daher, aber es gibt trotzdem da natürlich Phasen, wo diese beiden Kunden schon mal signalisiert haben, sie sind ungern mit dem eigenen PKW unterwegs, sondern wollen ganz gerne unterwegs sein mit anderen Mitteln. Und da ist das Licht das natürlich total nahe. Gleiches gilt für unsere Mitfahrplattform. Auch da sind natürlich jetzt auch Rückfallebenen aufzubauen. Und da merkt man, da entstehen dann so langsam erste Ökosysteme, die sich untereinander auch befeuern, die sich untereinander auch dienen. Und die muss man dann in einem weiteren Schritt, das ist meine Idee oder unsere Idee davon, die dann an den ÖPNV anzuschließen, an die überregionalen Verkehrsträger natürlich genauso.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, geht es darum, in diesem Nukleus, in der Unabhängigkeit, sowohl das Geschäftsmodell zu erfinden, aber halt auch natürlich über das Zeigen dessen, dass es funktioniert, Vertrauen aufzubauen und Glaubwürdigkeit aufzubauen, um das dann eben in Richtung eines Verkehrsunternehmens zu bewegen oder zu verbinden. Aber das führt ja so ein bisschen zu einer Annahme, dass das Verkehrsunternehmen, sowohl jetzt, sag ich mal, regional, auch vielleicht sogar national, Deutsche Bahn als euer Unternehmenseigner sozusagen, diejenigen sind, die nachher entscheiden, wie so ein Ökosystem an Mobilität aussieht, wenn man denen beweisen muss, dass die einzelnen Elemente funktionieren.
Nee, ich glaube nicht. Und deshalb habe ich das gerade genau auch so gemeint. Wenn das unternehmerisch funktioniert, heißt also, wenn es das Kundenbedürfnis optimal bedient, dann hat, dann täten sich die anderen keinen Gefallen damit, also jetzt regionale oder überregionale Verkehrsträger, das nicht mit anzubinden. Das heißt, sie sind sogar in einer Situation, wo ein reifer Ansatz auf sie angebunden wird. So, und das sage ich ja nur. Für meine Erkenntnis ist, und so kenne ich auch den Düsseldorfer Kunden, sagen wir mal so, dass wir ihn erstmal in seinem Bedürfnis abholen müssen. Und dass natürlich das am Ende zu, ich sag mal, da kann man ja auch drüber nachdenken, ob das System in 30 Jahren noch Haltestellen kennt oder noch Ticketsysteme kennt. Also all das, was ich aus der Digitalisierung kenne und aus dem, was Kunden uns zurückspielen, wäre, dass der Kunde damit eigentlich gar nicht mehr so gerne, also Tickets, besser irgendwie Flatrates oder irgendwie sonst wie oder Abos und weiß nicht wie. Und das Thema Haltestellen ist ja auch eher ein Ärgernis für ihn, weil er will ja nicht irgendwo hinlaufen und so weiter. So, das heißt, möglicherweise hat das Verkehrssystem der Zukunft keine Haltestellen und keine Ticketsysteme im eigentlichen Sinne mehr, so wie wir sie heute kennen. So, und dann ist die Frage nur, da können wir uns gerne auch kontrovers auseinandersetzen, wie kommen wir zu diesem System, das der Kunde will, am schnellsten hin?
Genau, und meine Auffassung ist tatsächlich häufig, dass die Verkehrsträger, die aktuellen, eigentlich eher zurückhaltend bis verhindernd sind manchmal. Das hängt natürlich ganz stark von Stadt zu Stadt ab. Also es gibt natürlich sehr pionierartige Unternehmen, Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünde in Deutschland, manche, die genau gegensätzlich sind. Und deswegen war ja meine Hypothese, dass man denen sozusagen beweisen muss, um die dahin zu motivieren, diese Veränderung auch voranzutreiben.
Das läuft in Düsseldorf aber ganz gut. Das, was Bruno auch gerade sagte, dieses Thema Triologie, hattest du, glaube ich, gerade gesagt oder so, das bedeutet für uns eine Kooperation zwischen der Clever Shuttle Düsseldorf und der Rheinbahn. Und wir haben das jetzt beispielsweise wieder im Schienenersatzverkehr gehabt. Das war eine ganz tolle Arbeit, die Eddie und auch Clever Shuttle da gemacht haben, die nämlich dann quasi für den Schienenersatzverkehr mit eingesprungen sind, weil Baustellen da sind. Ich hatte, also wir können sicherlich, in Düsseldorf wird sehr, sehr viel gebaut und so weiter. Es gibt eine ganze Reihe von Baustellen in der Stadt und von daher sind das dann Mittel, die dann dem ÖPNV auch unter die Arme greifen oder ihn unterstützen dabei, seinem Versorgungsauftrag her nachzukommen, eben Mobilität anzubieten. Und deshalb will ich an der Stelle ganz klar sagen, dass diese Gespräche gut laufen, dass man, glaube ich, ein gutes Verständnis für hat, aber weil dieses Produkt Clever Shuttle in Düsseldorf auch sichtbar und durchaus auch erfolgreich ist.
Ich habe zudem irgendwie in letzter Zeit, also das, was du eben über die ÖPNV-Unternehmen gesagt hast, das würde ich bestätigen von vor, ich würde sagen, 2 Jahren und zuvor. Aber jetzt in den letzten 1-2 Jahren habe ich schon den Eindruck, dass das Thema On-Demand-Ride-Pooling, wenn wir es jetzt mal als eigenen Verkehrsmode jetzt mal betrachten, Akzeptanz gefunden hat bei so gut wie allen ÖPNV-Unternehmen. Ich glaube, da hat es tatsächlich einen Sinneswandel gegeben und ich verspüre alleine durch die Gesprächsbereitschaft dieser ÖPNV-Unternehmen, dass es jetzt kein Fragezeichen mehr hintergestellt wird, ob das jetzt wirklich funktioniert, ob es notwendig ist, weil ich denke, Themen wie Kundenakzeptanz wurden bewiesen in der Vergangenheit. Dann gibt es natürlich immer noch das große Thema, wie soll es finanziert werden, wenn es dann über einen eigenen Tarif, im ÖPNV-Tarif laufen soll. Eigenwirtschaftlichkeit ist nicht gleich Subvention. Ergo wird letzten Endes, wenn der ÖPNV sowas in Zukunft machen möchte, die Frage der Finanzierung die große sein. Und es ist halt schon personalintensiv. Es gibt kleine Gefäße, wo jeweils momentan noch, und das wird auf zumindest in den nächsten Jahren schon noch der Fall sein, ein Fahrer drin sitzt, der auch anständig bezahlt werden muss. Und damit das sich dann irgendwie rechnet, und wenn man halt gegenrechnet, welche Kundennutzen dadurch aber dennoch gehoben werden, wenn dann eben nicht von der Oma Gerda erwartet wird, dass sie irgendwie 500 Meter bis zur nächsten Haltestelle laufen muss, sondern Oma Gerda direkt abgeholt wird vor der Haustür, ist es ja durchaus ein valider Kundennutzen und direkt ans Ziel gefahren wird es auch ein valider Kundennutzen. Wenn man das gegenrechnet, dann müssen halt die Aufgabenträger und die Entscheider an der Politik tatsächlich sich dann irgendwann im Klaren werden, wie das in Zukunft dann, wenn es vom ÖPNV akzeptiert wird oder auch dann als neuer Verkehrsmode neben Bus, Bahn, Tram oder was auch immer noch da ist, wie das finanziert wird.
Wie und wo genau würdest du denn sagen, dass Ride-Pooling als perfekte Ergänzung zum ÖPNV funktioniert? Gerade vor der Diskussion, dass ja in Berlin beim Bergkönig beispielsweise diskutiert wird darüber, ob es weiterfinanziert wird und wenn, wo?
Das ist eine fast schon ideologische Debatte, wie ich sie im letzten Jahr irgendwie auch verfolgt habe. Also ich bin der ganz klaren Auffassung, dass Verkehrsformen wie On-Demand-Ride-Pooling, wie wir es betreiben, wir eine Ergänzung zum ÖPNV sind. Wir können unsere eigenen Daten zur Grunde nehmen. Also unser durchschnittlicher Kunde, also 70% unserer Kunden haben ein ÖPNV-Abo und der durchschnittliche Kunde nutzt uns, ich glaube, 2,8 oder 2,9 Mal im Monat im Schnitt. Das hat sich jetzt zu Corona-Zeiten leicht verändert, aber so etwa 3 Mal im Monat. Das ist ganz klar eine Ergänzung, weil jeder normale Bürger macht sonst ungefähr 3 bis 4, glaube ich, Bewegungen pro Tag. Und je nach Stadt liegt der Modalsplit von ÖPNV so bei irgendwie 20 bis 40, 50%. Das heißt, wir sind ganz klar eine Ergänzung. Allein auch schon vom Preispunkt her sind wir eine Ergänzung. Wenn wir aber wirklich schaffen wollen, dass der motorisierte Individualverkehr gesenkt wird, brauchen wir einen funktionierenden, vom Kundennutzen her, vom System her bewiesenen Blumenstrauß an Dienstleistungen. Ne? Da gehört ein Eddy oder ein Emmy in Berlin dazu, aber da gehört das Taxi dazu und da gehört eigentlich alles dazu, was nicht motorisierter Individualverkehr ist. Und wir gehören zu diesem Blumenstrauß zu und daran arbeiten wir hart. Demzufolge würde ich jetzt gar nicht die Debatte starten, wo sollen wir jetzt irgendwie nur irgendwie im Vorort der Stadt fahren, weil da der ÖPNV noch schwächer ist. Natürlich, da soll es das auch geben. Aber es gibt auch in der Innenstadt eine Menge Leute, die Firmenwagen haben oder einen Zweitwagen oder einen Drittwagen haben und irgendwie Parkraum beanspruchen. Und um dort einen Ersatz zu schaffen, braucht es Angebot. Und meiner Meinung nach, das ist dann wiederum verkehrspolitisch ein Thema, sicherlich auch Maßnahmen, die motorisierten Individualverkehr unattraktiver machen. Stichwort höhere Steuern oder was auch immer dafür für Maßnahmen umgesetzt werden können. Da gibt es verschiedenste. Ja, aber es muss unattraktiv gemacht werden, aber es muss gleichzeitig auch eine Alternative geboten werden. Deswegen, ich glaube, dass um zu zeigen, dass es gut funktioniert, muss es aus dem Zentrum heraus wachsen in die Vorstädte, weil wenn wir irgendwie in den Vorstädten einfach alleine starten, haben wir einfach keine Traktion. Dann können wir zwar sagen, wir haben es geschafft, dass wir jetzt hier einen Zubringer zu irgendeiner entlegenen S-Bahn-Station geschafft haben. Das ist auch super. Aber wenn nur 4 Leute am Tag mitfahren, dann hat es keinen Impact. Und ich sage, wir müssen erstmal zeigen, dass es Impact hat, Kundenakzeptanz hat und dass es bedauerlicherweise, ich weiß nicht, aber es ist einfach in der Regel in den Innenstadtbezirken eher so, dass so etwas angenommen wird. Aber dann sollte man ganz klar auch Anreize schaffen, dass diese Unternehmen wie Clever Shuttle, aber auch andere, natürlich dann auch in die Außenbezirke gehen, um dort Sinn zu stiften. Aber ich würde jetzt Brief und Siegel drauf gehen, wenn wir jetzt einfach in irgendeinen Vorort von Berlin gehen, nach ich weiß nicht wohin, dass es unfassbar unwirtschaftlich wäre, weil natürlich die Innovationsbereitschaft in den Außenbezirken in der Regel meistens etwas langsamer ist als in den hippen Stadtzentren. Und wenn ich dann keinen Impact erziele, dann frage ich mich als Unternehmer auch, vielleicht habe ich was für die Daseinsvorsorge getan, das ist okay, aber ich möchte ja auch, dass es genutzt wird. Und Impact ist dort, finde ich, ein unheimlich wichtiges Thema, das heutzutage immer noch in dieser Debatte fehlt, weil es bringt mir nichts, wenn ich eigentlich nur 3 Mannequins dann befördert habe. Das ist gut für die 3 Mannequins, aber dennoch müssen wir eine Beförderungsleistung erfüllen, um diese Verkehrsprobleme und die Verkehrswende zu schaffen.
Ich bin vollkommen bei dir. Ich finde auch, dass die Idee der Wahlfreiheit und der Blumenstrauß, den ich dann als Kundin vor mir habe und die Wahlfreiheit zu entscheiden, was ich damit machen will, finde ich auch, ist zumindest in den nächsten Jahren müsste das oberste Ziel sein, um eben diesen Impact zu schaffen, um auch dieses Erlebnis zu schaffen, was es eigentlich heißt, nicht mit dem Auto unterwegs zu sein, nicht das Stehzeug sozusagen zu kaufen und damit fein zu sein. Vollkommen richtig. Die große Frage, die ja so ein bisschen natürlich für mich und ich glaube auch in der Branche debattiert wird, ist schon, wenn ich jetzt mit Steuergeldern ÖPNV im Sinne von Bahnen und Busse finanziere, und ich meine jetzt mal explizit nur U-Bahnen, weil das infrastrukturell natürlich eine andere Größenordnung ist, als jetzt einen normalen Linienbus fahren zu lassen, dann ist ja die Konsequenz zu sagen, ich mache darüber hinaus jetzt noch sowas wie ein On-Demand-Angebot aus Wahlfreiheitssicht und auch aus Komfortsicht aus vielen Gründen extrem viel Sinn. Die Frage ist natürlich nur, führt das dazu, dass man dann letztendlich normale Linienbusse ersetzt oder führt das dazu, dass man auch über vielleicht Preis incentiviert? Führt das, also wie schafft man es sozusagen dafür zu sorgen, dass wir nicht in der Zukunft U-Bahn haben und letztendlich vieles unserer Mobilität abgedeckt wird durch ganz, ganz viele wahrscheinlich autonom fahrende Clever Shuttles, die dann durch die Stadt fahren und wir eigentlich vielleicht sogar mehr Verkehr haben? Und ist die Art und Weise, also das über einen Preis zu segmentieren, ist das nicht eher neoliberaler Ansatz, der dazu führt, dass wir auch wiederum eine Segregation haben, dass die kein Geld haben, fahren U-Bahn und die Geld haben, fahren autonome Clever Shuttle?
Nee, eine Art von Tarifintegration soll es, wenn es vom ÖPNV herkommt, ja schon geben. Also könnte man ja sagen, jeder, der ein ÖPNV-Abo hat, hat irgendwie 3 Fahrten oder 5 Fahrten im Monat frei. Von einer durchschnittlichen Länge. Also das ließe sich ja irgendwie auch sozialverträglich lösen über Tarifintegration. Und ich will auch nicht damit sagen, dass irgendwie jede Stadt per se irgendwie anfangen soll, in der Innenstadt On-Demand-Ride-Pooling aufzubauen. Also das ist, das muss jetzt nicht die Quintessenz sein von dem, was ich gesagt habe. Was ich aber meine ist, man solle bei solchen Vorhaben immer auch die Beförderungsleistung mit berücksichtigen. Und letzten Endes ist es nicht nur eine Maßnahme, damit sich das ÖV-Unternehmen irgendwie auf LinkedIn positionieren kann und indem sie sich auf einem schön folierten Foto stellen und sagen, super, aber letzten Endes keine Fahrten bei rumkommen. Und das ist etwas, wo ich einfach nur beobachte, dass zumindest die großen Vorhaben, die wir in Deutschland gesehen haben, wo On-Demand-Ride-Pooling meiner Meinung nach einen guten Impact hatte und wirklich auch Millionen von Menschen dafür sensibilisiert hat, dass es so einen Dienst überhaupt gibt. Ich spreche nicht nur von Clever Shuttle, ich spreche da von Moja oder ich spreche auch vom Berlkönig, der in Zusammenarbeit mit der BVG, aber halt von Via Van gemanagt wurde. Die Sachen hatten Impact, weil sie natürlich erstmal auch da gespielt haben, wo die Musik spielt. Natürlich muss man jetzt sagen, wann fahren sie natürlich in. Wir sehen natürlich in unserem Nutzerverhalten auch, dass wir den größten Mehrwert natürlich dann stellen, wenn der normale ÖPNV in einer langsameren oder etwas spärlicheren Taktung fährt, später am Abend, wenn die Menschen vielleicht müde sind, einfach nur nach Hause möchten oder wenn man vielleicht 3 Bier getrunken hat und nicht mehr irgendwie im Auto fahren darf und vielleicht einfach der Wille dann am Ende eines 16-Stunden-Tages gebrochen ist. Und dann stellt es natürlich den größten Mehrwert dar. Und das dann natürlich zu orchestrieren, dass dann irgendwie die Verkehrsmodi dann so ausgespielt werden, dass sie jede im jeweiligen Use Case morgens zur Arbeit, also da fahren die allermeisten Leute natürlich irgendwie, da hat jeder seinen routinierten ÖPNV-Weg. Also den habe ich bei mir in Berlin auch. Und das wird meiner Meinung nach auch immer so bleiben. Aber man sollte das dann tatsächlich gut orchestrieren, gemeinsam mit den städtischen Unternehmen. Aber das, was ich vorher gesagt habe, hat sich tatsächlich eher danach hingehend bewegt. Ich bin halt ein bisschen allergisch mit der ganzen Diskussion. Ne? So, wir sollen immer irgendwie rein in den Vorort und da sollten wir Sinn stiften. Und ich sehe immer, dass da oft meistens nicht genug drüber nachgedacht wird, in meinen Augen. Und dieser eben der Impact und die Beförderungsleistung einfach nicht in Augenschein genommen wird.
Ja, ich meine, wir hatten es, glaube ich, gerade schon so ein Stück weit gesagt. Es geht, also wenn wir jetzt mal auf Düsseldorf schauen, dann haben wir da beispielsweise etwas über 80% der Mobilität wird durch MIV verursacht, ne? Also motorisierten Individualverkehr. Wenn die Stadt Ziele hat, in Düsseldorf konkret bis 2035 klimaneutral zu sein, dann muss dieses Verkehrssystem radikal verändert werden. So, und dazu muss man aus unserer Sicht eine ganze Reihe von Dingen tun, die dann, sag mal, der Effizienz zugutekommen, also die Gefäße besser ausnutzen, einfach Fahrzeuge, sag mal, besser ausnutzen und dann letztendlich natürlich auch dekarbonisieren. Und ich glaube, da muss man wirklich jetzt mal so überlegen, was brauche ich eigentlich für ein Angebot, um den Pkw-Fahrer letztendlich dann mit einem, also von seinem Pkw wegzuholen, ja. Und da bin ich absolut gerade bei dem Gesagten. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir solche Pooling-Dienste haben, die dann, sagen wir eben nicht nur in Randbereichen fahren, sondern in sich selber hoch motiviert, sagen wir, unternehmerisch tätig sind, um das dann auch noch finanzieren, gerade wenn die Finanzierungsfrage kommt, um genau das dann auch noch finanzieren zu können. Und ja, ich glaube, die Ziele sind ambitioniert und deshalb ist ein Element wie Clever Shuttle da absolut notwendig.
Jetzt ist eure Rolle neben dem Vertrauensvorschuss und auch, ihr habt ja schon darüber gesprochen, die Bereitstellung von Infrastruktur, von Flächen und eben die Ladeinfrastruktur. Magst du da vielleicht nochmal kurz zwei, drei Sätze zu sagen, wie genau die Rolle dort aussieht, neben dem, was du ja schon vieles erklärt hast, warum es euch als von dem Grundsatz, vom Idee, von der Vision her bewegt, daran beteiligt zu sein?
Klar, also wenn wir, weil wir selbst auch daran interessiert sind, einen Haken hinter der Aussage machen, dass solche, sagen wir mal, Pooling-Dienste, dass der Verkehr, sagen wir mal, elektrifiziert wird und so weiter, wenn das korrekt ist in der Stadt, dann müssen wir uns natürlich darüber Gedanken machen, wie wir die Ladeinfrastruktur für diese Branche letztendlich auch aufbauen. Und das tun wir hier halt natürlich am besten, indem wir ganz nah dran sind. Und perspektivisch geht es natürlich darum, die Ladeinfrastruktur auch da, sagen wir mal, optimiert in der Stadt auszubringen. Wir analysieren dazu den Markt auch permanent. Sagen wir mal, wie viele Ladevorgänge potenziell, also wir gehen, da gibt es ja auch verschiedene Szenarien, ob es dann irgendwann 60 oder 100.000 elektrifizierte Fahrzeuge in Düsseldorf sind in den nächsten 10 Jahren oder so. Da gibt es verschiedenste Szenarien. Und die natürlich optimal beladen zu können, die werden teilweise privat beladen, also betankt, die werden teilweise an Firmengeländen betankt, die werden teilweise im öffentlichen Raum betankt werden. Und sagen wir mal, wie das halt am Ende optimal passieren kann für den Nutzer, also wo diese Tankpunkte sein können, das lernen wir natürlich dabei und entsprechend bearbeiten wir dieses Thema und bauen die Ladeinfrastruktur in Düsseldorf eben konsequent aus.
Martin, ein weiteres Projekt, an dem die Stadtwerke beteiligt sind, ist ja dieses sogenannte Zukunftsviertel-Projekt in Düsseldorf. Und darüber hinaus ist die Rede von Mobilitätsstationen. Was genau ist eure Agenda bei diesem Thema dieses Zukunftsquartiers und wie wollt ihr in Zukunft, dass diese Kooperation mit Clever Shuttle in diesem Reallabor der Mobilität, des Wohnens und der Energie dort verorten?
Ja, also das Zukunftsviertel sind also zwei Stadtteile hier in Düsseldorf, recht zentral gelegen, Unterbilk und Friedrichstadt. Und dort wurde nach dem U-Bahn-Bau letztendlich jetzt eine ganze Reihe von Aktivitäten auch oberirdisch durchgeführt. Und da haben wir uns als Unternehmen mal hingesetzt, unter dem Begriff der Smart City, vielleicht könnte man das eher verorten, mal zu überlegen, was sind eigentlich zukünftige Anwendungsfälle, die der Bürger unter der Smart City sehen würde, in welche Richtung entwickelt sich eigentlich städtische Infrastruktur. Und zu dem Zweck haben wir dann den Bürger gefragt, am besten erstmal, und eine ganze Reihe von Marktforschung und Daten erhoben und so weiter und eigentlich ein Projektbündel von 14 Teilprojekten aufgelegt. die teilweise der Energieerzeugung zugeordnet sind. Da geht es um PV-Lösungen im urbanen Bereich, also Photovoltaik. Da geht es um Fassaden-Photovoltaik beispielsweise. Da geht es aber auch um den Ausbau der Fernwärme und um weitere auch dezentrale Wärmeprojekte. Und es geht natürlich auch um das Thema Mobilität. Dort ganz wesentlich, wir haben dann mal in einer Modellstraße die Laternen umgerüstet, sodass man an ihnen auch laden kann, weil das war so ein sehr zweischneidiger Rückmeldung, die wir aus den Befragungen hatten, dass manche Bürger gerne so eine Laterne laden wollen würden, weil wir haben natürlich in Düsseldorf das Problem, dass an vielen Stellen sehr, sehr viel Bürger wohnen und nicht immer Zugang zu Parkplätzen da ist und so weiter. Und viele haben das aber auch abgelehnt, so am Mast zu laden, haben aber gesagt, dann machen wir es, probieren das einfach mal aus. Da gibt es aber auch Verkehrsflussmesssensoren, die der Stadt wieder helfen, den Verkehr besser zu messen und zu antizipieren. Dann gibt es da Umweltsensoren, intelligente Laternen, die halt auch Notruf geeignet sind. Also wenn irgendwo was passiert und der Notdienst sucht die Adresse, dann kann das lichttechnisch angedeutet werden, wird alles andere etwas höher, also wird die Stelle höher gedimmt und heller ausgeleuchtet und so weiter. Das geht mit der heutigen Lichttechnik und so verstehen wir uns ja dann auch, dass wir diese Infrastruktur da rausbringen. Was da neu ist, ist das, was aus so einem integrierten Ansatz tun. Das heißt, wir versuchen eigentlich möglichst sektorenübergreifend diese Anwendungsfälle immer in ein Projekt zu bündeln, sodass wir nicht mehrfach an Straßen gräben müssen, dass wir nicht mehrfach an Häuserfassaden müssen und so weiter, so dass das also quasi wie aus einem Guss funktioniert. Und deshalb ist das für uns schon auch ein Laboransatz, also ich rede immer von dem Reallaboransatz, dass wir wirklich die Dinge dort auch testen und eine ganze Menge daran auch lernen, um das dann idealerweise natürlich irgendwann in der gesamten Stadt dann auszurollen. Mobilitätsstation hat das ja explizit nochmal angesprochen. Ja, auch dort sind wir mit der Stadt gemeinsam dran. Also es ist ein gemeinsames Projekt ja mit der Stadt, dort auch Mobilitätsstationen oder Mobilstationen auch auszuprägen. Die sind dann immer beschrieben dadurch, dass sie eine ÖPNV-Haltestelle inkludieren oder zumindest ganz in unmittelbarer Nähe haben und dann eine ganze Reihe von Mikromobilitätsmitteln und von Sharing-Anbietern die Möglichkeit geben, dort letztendlich anzudocken, um eben, sagen wir mal, Menschen, die aus dem Bus her oder aus der Bahn heraus kommen, jetzt für die letzte Meile noch mal eine Alternative zu geben zum Fußweg und umgekehrt für diejenigen, die zu dieser Haltestelle müssen, auch einen Abstellplatz für das geliehene, für das gescherte Fahrzeug letztendlich auch zu bieten. Und das wäre sicherlich auch in dem Zusammenhang vielleicht hier eine interessante Möglichkeit.
Also für uns könnten Mobilitätsstationen also in vielerlei Hinsicht interessant sein. Zum einen würden Kunden natürlich wissen, hier kann ich Mobilität konsumieren, im Zweifel vielleicht über ein Terminal einen Shuttle buchen oder vielleicht einen Shuttle sogar vorrätig. Also eine Stadt könnte beispielsweise sagen, dass eine Mobilitätsstation als Betriebssitz im Sinne des Personenbeförderungsgesetzes gilt. Für alle, die das PBFG jetzt nicht so aus dem FF kennen, also wir sind Mietwagen ähnlich genehmigt, das heißt, wir müssen nach jeder einzelnen Fahrt, sofern kein Folgeauftrag vorliegt, zu unserem Betriebssitz hier auf das Gelände der Stadtwerke Düsseldorf zurückkehren. Unabhängig davon, ob unsere Daten sagen, eigentlich ist es gar nicht schlau, weil wir davon ausgehen, dass in 5 Minuten da gleich ein Fahrtwunsch entsteht. Also das ist eine Ineffizienz im aktuellen Gesetz, die wir hoffen, die mit der Novellierung irgendwann verschwinden wird. Aber so ein Mobilitätshub könnte ja dann als quasi Betriebssitz gelten, wenn die Stadt das so, zumindest könnte die Stadt das so durchsetzen. Und dann hätte man vielleicht eine dezentralere Verteilung der Fahrzeuge. Und darüber hinaus, wir haben eine voll elektrische Flotte und diese Fahrzeuge müssen geladen werden. Und momentan ist es so, dass wir jedes Mal zum Ladevorgang dann hier aufs Gelände zurückfahren. Aber es wäre natürlich auch sehr attraktiv, wenn wir Schnellladeinfrastruktur dezentral an solchen Mobilitätsstationen vorrätig hätten, um dann während der Fahrt dem Fahrer die Möglichkeit geben können, sowohl das Fahrzeug einmal aufzuladen und dann auch seine gesetzliche Pause zu machen. Und das wären Dinge, die wirklich unseren operativen Betrieb auf jeden Fall erleichtern würden.
Jetzt macht ihr das in Leipzig ja schon, dass dort am Hauptbahnhof ja die Möglichkeit besteht, innerhalb von wenigen Minuten direkt von der Bahn eben in Cleverstadt einzusteigen. Da natürlich eigentlich wieder bei dem Thema, bei dem wir schon waren, erwarte ich als Kunde ja im Prinzip auch, dass mein Ticket dann da wiederum gilt, dass ich das wiederum nutzen kann. Ich habe schon gelernt, dass das ein Thema ist, wo wir ein bisschen in der Zukunft rumkruscheln, dieses Thema des integrierten Ticketings. Da Cleverstadt ja zur Deutschen Bahn gehört seit einigen Jahren, wäre zumindest der erste Use Case, der hat jetzt mit Düsseldorf nichts explizit zu tun, dass ich dort dann eigentlich im Rahmen eines ICE-Tickets beispielsweise das nutzen könnte. Sind solche Diskussionen wenigstens im Gange?
Ja, solche Diskussionen sind tatsächlich im Gange. Wir lösen es momentan über Voucher, die aber allerdings dennoch bedingen, dass dann extra noch eine Clever Shuttle App geladen werden muss und dann der Voucher-Code eingegeben wird. Eine echte Tiefenintegration dann in die jeweiligen Plattformen der DB, Navigator zum Beispiel, sind technisch ziemlich herausfordernd, weil, glaube ich, auf DB-Seite natürlich der Navigator auch eine sehr große IT-Landschaft ist. Und dann ist natürlich auch letzten Endes ein Thema der Priorisierung ist. Also somit werden wir das, glaube ich, jetzt in absehbarer Zeit jetzt bei uns nicht sehen. Aber ich weiß, dass die DB sich auf jeden Fall über solche Lösungen für den Navigator, für beispielsweise Clever Shuttle, aber auch andere Mobilitätsdienstleistungen innerhalb des DB-Kosmos durchaus Gedanken macht. Und da wird sicherlich auch einiges kommen. Aber ich glaube, der Zeithorizont da, so wie ich das jetzt beurteile, liegt jetzt nicht eher bei Monaten, sondern tendenziell eher bei Jahren.
Was interessant ist, weil der DB Navigator ist eigentlich deutschlandweit der erste wirkliche Mars-Aggregator, wenn man so will, von dem die wenigsten wissen, dass es das so funktioniert. Ich kann ja da den verschiedensten Verbünden Tickets lösen. Jetzt auch gerade wieder habe ich das darüber gekauft, das Ticket hierher und eigentlich aber über den Modus des ÖPNVs und eben des Langstreckenverkehrs ist ja nichts integriert im Sinne von Callerbike beispielsweise oder eben auch Clever Shuttle. Das ist, finde ich überraschend und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass dort die DB mehr erkennen würde, in der Richtung integrierte Tickets zu machen. Nochmal vielleicht die Frage an dich gerichtet, Martin, wir hatten ja schon über Augsburg schon kurz gesprochen. Solche Art Bundle, solche Flatrates, wie die dort vor Ort machen, da gibt es ja tatsächlich deutschlandweit eigentlich mit einer der ersten, die das gemacht haben. Guckt ihr euch das neidvoll an und wollt ihr sowas auch machen oder gibt es das schon bald?
Ja, es ist leider nicht ganz so einfach, sowas einzuführen. Wir gucken da ganz neidvoll hin und die Ideen, die sind auch, oder das, was man dort anbieten müsste, ist eigentlich auch relativ klar. Aber es ist natürlich mit den Systemen, müssen eine ganze Reihe von Faktoren erfüllt sein, Parteien mitspielen und so weiter. Und das tun sie im Moment eben noch nicht. Ich glaube, das kommt irgendwann. Das wird der Kunde einfordern, sagen wir mal so. Aber dann sind wir aus meiner Sicht tatsächlich, so wie Bruno sagt, ein paar Jahre weiter. Wir arbeiten da weiter mit Hochdruck dran. Also gerade auch unsere eigenen Mobilitätsmittel, also woran die Stadt beteiligt sind, auch zu bündeln. Ich hatte das vorhin mit Eddy und Clever Shuttle schon gesagt und mit unserer Mitfahrplattform. Und wir sind jetzt im Moment auch in ersten Gesprächen mit Mikromobilitätsbetreibern, mit weiteren oder so. Und dann muss man versuchen, über so eine erste kritische Masse mal eine Marktrelevanz zu erzeugen. Und das müsste idealerweise so standardisiert sein, dass man es dann an die nächst höher gelegene Plattform, wie so ein Navigator oder wie auch immer, dann auch übergeben kann oder so. Ne? Also ich glaube, der Düsseldorfer Mobilitätsmarkt ist total spannend. Also Düsseldorf ist die 7. größte Stadt des Landes, aber die 71. größte nach Fläche. Also wir haben eine sehr, sehr kleine Stadt vor uns, die mit diesen 300.000 Einpendlern bei etwa 110.000 Auspendlern bleibt also eine ordentliche Summe in der Stadt. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr kleine Fläche, wo sehr, sehr viel Mobilität passiert. Und deshalb, dieses System schreit förmlich danach, dass das am Ende über eine digitale Plattform für den Kunden, sagen wir mal, aggregiert und entschlüsselt wird für die Unternehmen, die da mitmachen. Aber die Bereitschaft der Unternehmen an der Stelle, die ist überschaubar derzeit noch, weil doch viele, sagen wir mal, avers sind gegen Tiefenintegration. Dann wird eher über Absprünge gearbeitet oder so. Und das sind halt Umwege, die der Kunde am Ende auch nicht wirklich akzeptieren wird. Das wird er zwischen Eddy und Clever Shuttle vielleicht mal machen, aber das wird er nicht für 10, 15 verschiedene tun und muss dann am Monatsende auch noch 15 verschiedene Rechnungen bekommen und solche all die Themen. Und da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das sicherlich noch eine Zeit brauchen wird. Und dann haben wir entweder auf einem Düsseldorfer Ansatz, einem nordrhein-westfälischen Ansatz oder einem bundesweiten Ansatz eine App, die das halt am Ende des Tages organisiert, sprich intermodale Kette für den Kunden von A nach B, das, was er eigentlich will, darstellt. Und alles, was er unterwegs verwenden muss, wird nach hinten über die Plattform entschlüsselt und ausgeglichen, sagen wir mal so. Aber wie gesagt, da müssen dann alle Unternehmen auch bereit sein, da mitzumachen. Und den kann ich im Moment, das ist wieder das andere Problem, den kann ich natürlich im Moment diese Umsatzsteigerung, die sie über so eine Plattform ja eigentlich hätten, natürlich im Moment nicht darstellen. Wie soll ich das tun? Also sprich, wir sind immer noch, ich bleibe wieder bei dieser Genese, wir sind immer noch in einem sehr frühen Stadium in diesem intermodalen System. Und da versuchen sich auch viele dran und sind auch viele ganz, ganz engagiert. Aber ich glaube, das braucht noch ein bisschen, bis sich das wirklich durchsetzt.
Das große Thema der Kooperation, ne? Das ist ja wirklich eins der Themen, die immer wieder auftauchen. Das Thema der willentlichen Zusammenarbeit zwischen kommunalen Anbietern, zwischen Startups, Mobilitätsdienstleistern, zwischen Stadtwerken, zwischen der Landes- oder der Stadtregierung. Das scheint tatsächlich einer der großen Themen weiterhin zu sein. Habt ihr da als städtisches Unternehmen die Möglichkeit oder vielleicht durch das langjährige Wissen, wie man das macht und ist das momentan Genau, also seht ihr da noch Möglichkeiten, das noch ein bisschen zu beschleunigen sozusagen?
Ja, also wir werden da nicht müde, da dran zu bleiben, weil wir glauben, dass der Kunde das am Ende des Tages braucht und dass er es auch einfordern wird. Und da hat er auch recht mit, weil es technologisch ja überhaupt kein Problem ist. Und ich würde eher sagen, es ist so ein bisschen noch die Sorge der einzelnen Anbieter, mein Kunde, dein Kunde und so weiter. Also das Thema Kundenbindung, löse ich das damit auf oder bediene ich es erst recht und so weiter. Und deshalb kriegen wir das nicht so einfach tiefenintegriert auf einen Ansatz. Und das ist wie immer ein Henne-Ei-Problem, wenn man so will, oder ein Teufelskreis. Und wir hoffen jetzt, dass wir, da gibt es verschiedene Ansätze, auch in der Stadt, dass wir hier in Düsseldorf da irgendwann einen erfolgreichen Ansatz sehen werden, der dann zumindest den Anspruch hat, den Düsseldorfer Mobilitätsbedürftigen, sagen wir mal so, dem zu dienen und idealerweise so offen gestaltet ist, dass er halt auch in einer Ebene höher integriert werden kann.
Möglicherweise sind wir ja auf dem Weg, dass dann die Stadtwerke Düsseldorf ja vielleicht sogar Gründungsmitglied eines sogenannten Mobilitätsverbundes werden könnten.
Ja, also ich glaube, wir treiben da ganz viel voran. Wir unterstützen auch Partner dabei und so weiter. Wir sehen auch andere Ansätze mit Respekt und so weiter. Also von daher, ich glaube, da tun wir gut daran, wenn wir da unsere Kräfte bündeln in Zukunft und für Düsseldorf dann eine entsprechende Applikation aufbauen.
Vielleicht, um so ein bisschen das Gespräch in Richtung des Ende zu bringen, was nochmal interessant wäre, glaube ich, Richtung Bruno gefragt, kannst du ein paar Zahlen, Daten, Fakten teilen, wie sich beispielsweise Düsseldorf entwickelt hat im letzten fast Jahr, seit ihr hier operativ da seid, wie viele Fahrzeuge ihr habt, wie das vielleicht zu anderen Städten sich entwickelt hat, vor dem Hintergrund, dass ihr eben hier mit den Stadtwerken einen Partner habt?
Klar, wir sind jetzt hier operativ seit Mitte November 2019 auf der Straße, wobei die ersten 3 Monate auch ganz klar als Testphase deklariert waren. Da sind wir nicht ganz in unserem normalen, ich sag mal, Leistungsspektrum gefahren, haben aber seitdem sehr starkes Wachstum erlebt, stärker als in jeder anderen Stadt bislang in der Clever Shuttle-Geschichte bis zur zweiten Woche März. Also wir hatten einen sehr, sehr starken Start, hatten dann natürlich mit dem Lockdown zu kämpfen, waren gezwungen, den Großteil unserer Fahrer in Kurzarbeit zu schicken, haben uns dann aber im Vergleich zu anderen Städten besser von der Krise erholt hier in Düsseldorf. Und das liegt nicht zuletzt an der guten Arbeit unseres Kollegen, unseres GMs, der Christian, der hier den Betrieb hier lenkt. Wir haben relativ aggressiv dann auch schon jetzt im Sommer dann Fahrer aus der Kurzarbeit zurückgeholt. Und es hatte das Ergebnis, dass wir dann im Monat August bereits das Beförderungsniveau, das Umsatzniveau vom letzten normalen Monat, nämlich Februar, erreicht hatten. Und jetzt September war nochmal stärker als Februar. Um dir ein paar Zahlen zu nennen, wir werden jetzt diesen Monat so circa 25.000 Fahrgäste befördern, was für einen Standort, der relativ jung ist, für uns beachtlich ist. Also in unseren reiferen Standorten haben wir, also in Leipzig beispielsweise, befördern wir schon noch signifikant mehr, aber da sind wir auch schon seit 4 Jahren auf der Straße und hier in Düsseldorf ist es auf jeden Fall gut angelaufen.
Und das Stichwort der Fahrzeugflotte, du hattest ja schon gesagt, dass ihr in vielen Städten in so einer Grauzone die Konzession habt, aufgrund eben des Personenbeförderungsgesetzes, das sich offensichtlich bald ändert. Und ich verstehe auch, dass ihr das eigentlich begrüßt, so wie das, also die Idee des Pooling-Typen, zahlt ja in eure Hand. Ist die Anzahl der Fahrzeuge, ich glaube, ihr habt 100 Fahrzeuge in Düsseldorf, richtig?
Wir haben eine Konzession, die bis zu 100 Fahrzeuge erlaubt.
Ja.
Im Rahmen unserer aktuellen Genehmigung. Allerdings haben wir jetzt hier momentan 25 Elektrofahrzeuge am
Start. Okay, genau. Aber dann wäre die Frage, sind diese 100 Fahrzeuge ausreichend, beziehungsweise in welchem Rahmen sind diese Fahrzeuge ausreichend?
100, wenn wir hier am Standort Düsseldorf 100 Fahrzeuge auslasten, haben wir meiner Meinung nach einen sehr effizienten, funktionierenden Betrieb, der auch profitabel sein wird am Start. Nichtsdestotrotz ist es so, dass, und da vielleicht mal aufs PBFG einzugehen, wir sind genehmigt, das stimmt, aber es gibt für das, was wir tun, momentan keinen eigenen, also eigentlich keinen Paragraphen, beziehungsweise findet und das, was wir tun, keine Nennung im aktuellen Personenbeförderungsgesetz.
Keine rechtliche Grundlage.
Keine rechtliche, auch, ne? Ja, genau. Es gibt keinen Tatbestand Ridepooling. Es gibt halt Taxen, es gibt Mietwagen, also Chauffeurwagen, aber es gibt keine Clever Shuttles in dem Sinne. Und dafür kämpfen wir, dass im aktuellen Referentenentwurf für das neue Personenbeförderungsgesetz das, was wir tun, was wir für grundlegend richtig halten, auch vor dem Hintergrund der Verkehrswende, halt dann tatsächlich einen eigenen Tatbestand wiederfindet. Bin aber auch guter Dinge, weil bislang zumindest keiner an diesem Punkt gerüttelt hat. Allerdings fängt die heiße Phase des Lobbyismus und der Lobbyismus, der wirkt, glaube ich, aktuell in den nächsten Monaten sehr stark auf das BMVI ein. Ist da das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber wir sind eigentlich ganz guter Dinge, dass voraussichtlich Q1, vielleicht Q2 dann das neue Gesetz endlich in Gang kommt.
Wird dann dort eigentlich eine Fahrzeugflottenbegrenzung enthalten sein oder ist sie da enthalten?
Wie gesagt, der letzte Referentenentwurf ist jetzt gerade in der Mache. Demzufolge weiß ich es nicht, aber den Aufgabenträgern, den Städten, Kommunen soll die Möglichkeit gegeben werden, auf jeden Fall lenken mit einzuwirken, dass jetzt nicht jetzt jemand auf die Idee kommt, 1.000 Fahrzeuge mit Fahrern in die Stadt zu setzen. Und demzufolge wird es schon, im aktuellen Gesetz heißt es, sofern öffentliche Verkehrsinteressen, nicht näher definiert by the way, nicht beeinträchtigt werden, da sollte man idealerweise eine Regelung finden, dass man das idealerweise quantifizieren kann. Und man sollte auch den Aufgabenträgern bzw. den Behörden die Möglichkeit geben und die Manpower geben, solche Rahmenbedingungen dann auch tatsächlich zu kontrollieren und zu sehen, wie sie wirken. Das ist wichtig.
Oder auch Bedingungen zu schaffen, auf Basis derer man die Flotte ausbauen darf. Es ist ja auch bei E-Scootern natürlich, so, genau, dass teilweise eine Obergrenze in Städten vorgegeben wird, aber nicht klar ist, wann diese Obergrenze überschritten werden darf. Und in Stuttgart hattet ihr 15 Fahrzeuge, glaube ich. Und das war ja einfach lächerlich wenig, um damit Dienst anzubieten.
Genau.
Für Hamburg, glaube ich, 50. Und wenn wir hier in Düsseldorf gerade gelernt, dass die 70 größte Stadt ist in Deutschland, obwohl es die 7. größte von der verwirkungsreichsten Zahl ist, wenn man es in Hamburg vergleicht, halb so viele Fahrzeuge in einer deutlich größeren Stadt, ist ja eigentlich dann widersprüchlich.
Und Fahrzeug ist auch nicht gleich Fahrzeug, unserer Meinung nach. Deswegen setzen wir uns für ein, dass natürlich auch der Antriebstyp dort mit berücksichtigt wird. Ich hoffe, dass in 10 Jahren jedes Fahrzeug, das dann tatsächlich Menschen befördert, elektrisch sein wird, aber das heutzutage und das jetzt irgendwie 4-5 Jahre, nachdem Ridepooling in Deutschland eingeführt wurde, leider immer noch nicht der Standard. Demzufolge sollten unserer Meinung nach umweltfreundliche Antriebstechnologien bevorzugt werden und Pooling grundsätzlich auch, weil es immer noch besser ist, wenn ein elektrisches Fahrzeug mehrere Parteien simultan befördern kann, als wenn ein Verbrennungsfahrzeug nur eine Partei, wo meistens nur ein Fahrzeug drin sitzt, mit einem Fahrer befördert. Und das sollte tatsächlich dann einfach auch Anklang bzw. Berücksichtigung im PBFG finden.
Dann wäre meine letzte Frage, worauf freut ihr euch dieses Jahr oder nächstes Jahr?
Ja, also wir hoffen natürlich zum einen, glaube ich, alle mal, dass wir irgendwann diese Pandemie überstanden haben und dass wir alle wieder so leben können, zumindest so ähnlich leben können, wie wir vor dieser Pandemie gelebt haben und dass dann auch Pooling seine Stärke zeigen kann, um jetzt so konkret zum Issue zu kommen, was wir heute haben, ja, und wieder voll besetzt dann auch fahren darf, denn im Moment haben wir es ja reglementiert, so dass wir nur 2 Fahrgäste befördern und dass wir das wieder richtig tun können. Worauf ich mich wahnsinnig freue, sind die vielen Gespräche, die mit Unternehmen in Düsseldorf laufen, mit Liegenschaften laufen, die eben zeigen, dass weiter Bedarf ist für das Thema Pooling und vor allem elektrisches Pooling. Und da freue ich mich drauf, dass wir diese Gespräche voranbringen und dort hoffentlich auch wieder weitere Kunden gewinnen.
Ja, Rückkehr zur Normalität. Wir sind immer noch stark eingeschränkt von den aktuellen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Und ich erhoffe mir tatsächlich durch die Novellierung des PBFGs eine Erleichterung, dass wir halt weniger stark in unserer unternehmerischen Freiheit, wie ich sehe, eingeschränkt werden. Und wenn so der Rückkehr zur Normalität und diese Deregulierung, zumindest was unsere Verkehrsform angeht, stattfindet, bin ich guter Dinge, dass wir tatsächlich dann Ende nächsten Jahres auch allen Düsseldorfern ein Begriff sind, weil momentan mit 20.000, 25.000 Fahrgästen im Monat ist das zwar eine beachtliche Zahl, aber es ist immer noch so, dass wir den meisten Düsseldorfern nicht bekannt sind und daran müssen wir nächstes Jahr arbeiten.
Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke dir.
Danke auch.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vor allem kann ich euch nicht genug danken für die Treue, den Support und das Interesse an Freifahrt über das letzte Jahr. Ich würde sagen, auf ein weiteres Jahr. Und in der nächsten Folge spreche ich mit Scott Shepard, dem Chief Business Officer von IOMOB aus Spanien, über das sich stetig entwickelnde Geschäftsmodell hinter Mobility as Service. Wenn euch das interessiert, freue ich mich, wenn ihr dann wieder reinhört. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer natürlich auch über deine Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn du bei Spotify oder in deiner Podcast-App auf Abonnieren klickst und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freue ich mich, wenn du diesen Podcast fleißig weiterempfiehlst.
Wenn du Kontakt aufnehmen möchtest, findest du mich bei LinkedIn, Instagram oder Twitter unter dem Namen Freifahrt. Das war es für heute mit Freifahrt. Mein Name ist Sebastian Hofer und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder reinhörst und sage, gute Fahrt und lass die Haare wehen.